Gut, machen wir uns jetzt bitte bereit.
Los! Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Oh, meine liebe Frau Wollner, heute wird's historisch. Liebe Grüße ins ferne Italien.
Ich wollte gerade schon fragen, bist du auf einer Berliner Baustelle oder wo?
Ja, eine Baustelle war das schon irgendwie, aber nicht in Berlin. Ich war auf Korsika bei einem Filmdreh und das ist sage und schreibe jetzt 14 Jahre her.
Also eher neulich.
Ja, du warte mal ab. Ich war damals 2010 beim Filmdreh von Hell, dem Regiedebüt des von uns beiden sehr geschätzten Tim Fehlbaum. So weit geht unsere Verbindung mit ihm nämlich zurück, denn du hast Tim und seine Hauptdarstellerin Leonie Benesch gerade zu Tims drittem Kinofilm September 5 in Venedig getroffen. Bei uns in eine Stunde Film war Tim zu seinem zweiten Film Tides während der Corona-Berlinale 2021. Da haben wir uns auf einen Spaziergang getroffen und kennengelernt habe ich ihn eben beim Dreh von Hell, dem hochgefeierten und ausgezeichneten Debüt, und genau diesen Film habe ich pünktlich zur Venedig-Premiere des ganz Neuen jetzt zum Streamen gefunden. Also Abkürzung dieses Monologs, wir Zeitreisen heute.
Ja, darauf bin ich dann mal gespannt. Ich habe dazu, stimmt, noch Leonie dabei, plus Albrecht Schuch, der sich einem österreichischen Regiedebütanten anvertraut hat, in Peacock. Auch der hatte gerade eine Premiere am Lido in der Kritikerwoche und dann habe ich mir eben gerade noch schnell Joker von Lia Dö angeguckt. Tut uns leid, dass ihr in eine Stunde Film heute das volle Verwöhnpaket bekommt.
Ja, nichts anderes erwarten wir von dir, meine liebe Frau Wollner, ne? Ganzen Tag irgendwie Spritz in sich reingießen, damit ist es ja auch nicht getan.
Beim Joker war ich nüchtern.
ob das ein Vorteil oder ein Nachteil war, das werdet ihr gleich hören. First things first, aber liebe Anna, bevor wir zum neuen Joker kommen, ein liebevoller Hinweis aus der Community von einem Stufi, da schrieb nämlich Stefan, Servus, in eine Stunde Film wurde zuletzt auf die tolle Doku More Than Honey verwiesen und im Zuge dessen auf Streamer, die den Film gegen Leihgebühr anbieten. Ein nennenswerter Hinweis wäre in diesem Zusammenhang das Filmstreaming-Portal der öffentlichen Bibliotheken Filmfriend. Dort gibt es die Doku kostenlos, schreibt Stefan, er schränkt es aber selber ein und sagt, man braucht einen gültigen Bibliotheksausweis einer teilnehmenden Stadtbibliothek. Das seien mittlerweile, schreibt er, aber mindestens alle Bibliotheken größerer Städte. Wäre doch mal ein Tipp wert für Filmfreunde, gerade im Zusammenhang solcher Tipps. Ansonsten weiter so, höre euch gern. Gruß Stefan. Lieber Stefan, vielen Dank. Ist ein super Tipp. Habe ich immer auch schon mal Filmfriend so auf dem Schirm gehabt, aber war mir nicht sicher mit diesem Bibliothekenausweis, an den das gekoppelt ist. Hast du das mal getestet, Anna?
Also ich habe einen Bibliotheksausweis, beziehungsweise wir haben in der Familie einen, aber das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber ich werde das definitiv mal machen, weil man kann da ja auch Zeitungen lesen, ne? Man muss ja nicht immer nur Filme gucken.
Genau, kannst alles Mögliche da machen.
Oder Bücher lesen, aber das ist ein Bibliotheken, das ist eine ganz absurde Idee.
So, nämlich, checkt das vielleicht mal aus, also guckt euch das Portal an, vielleicht kommt das für euch in Frage, wenn ihr sowieso schon einen Bibliotheksausweis habt und eure Bibliothek auf dem Portal mitmacht, ist das natürlich auch eine ganz coole Möglichkeit, nochmal zu gucken, was die immer so haben. Wollte ich nur nachgereicht haben an dieser Stelle und danke, wie gesagt, Stefan, für den Tipp. Jetzt aber, wir haben einen neuen Joker als, wie war das, Anna, als Jukebox-Musical, den dann bitte jetzt als erstes, was da los?
Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich habe einfach beschlossen, also du musst dir das so vorstellen, heute Morgen um 8.15 Uhr war die Pressevorführung.
Es fängt nicht gut an, die ganze Geschichte.
Nein, gar nicht, aber ich will es einfach, also es ist jetzt 11.20 Uhr, also ich habe vor einer Dreiviertelstunde noch im Film gesessen und es ist ein Film, über den man wirklich nachdenken muss. Und die Sperrfrist fällt heute Abend, heute Nachmittag ist noch die Pressekonferenz, also einfach nur mal so für die Abläufe. Und ich musste sehr oft im Film an dich denken, weil ich ja weiß, was für ein großer Freund des Genres Musical du bist. Aber Also ich weiß, dass der, also ich war ja dabei, als der Hype um den ersten Joker entstanden ist, vor ein paar Jahren hier auf dem Lido. Ne? Joaquin Phoenix hat ja auch gefühlt jeden Preis dafür bekommen, den es gibt, auch vollkommen zu Recht. Und die Angst, mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga in der Hauptrolle ein Musical zu machen über den Joker, Folie à deux, ja, das könnte so richtig in die Hose gehen. Und ich kann an dieser Stelle Entwarnung geben. Wenn man ein Musical mit dem Joker machen möchte, der über die Gerichtsverhandlung geht, weil wir wissen ja, ne, er ist im Gefängnis und er wird da auch nie wieder rauskommen. Gotham City ist einigermaßen sicher. Und dann taucht Lady Gaga auf, nicht als Harley Quinn, sondern als Lee Quinzel, ist natürlich die gleiche Figur. Man kann es nicht besser lösen, als Todd Phillips das hier gemacht hat. Es ist eine ganz andere Tonalität als der erste. Hm. Es ist nicht so brutal. Der ist fast schon so ein Stück weit melancholisch. Und wie die Musik hier eingesetzt wird, also dass Lady Gaga singen kann, das ist nichts Neues, ne?
Ja, ja.
Aber dass Joaquin Phoenix singen kann und wie der singen kann,
naja,
das ist
Walk
unglaublich.
The Line.
Ja, natürlich, aber es ist nochmal, also als Arthur Fleck, ne? Zu singen, als Joker zu singen oder auch in welcher Rolle er sich gerade befindet. Und wie das irgendwie aufgelöst ist. Also es ist jetzt, du darfst da bitte nicht so eine La La Land-Nummer erwarten.
Nee, das wollte ich nämlich gerade fragen, denn Walk the Line damals war ja zum Beispiel, fand ich, viel mehr Musikfilm als Musical. Ich meine Kunststück, es war ein Film über Johnny Cash. Wie ist das hier? Ist es wirklich das klassische Musical, dass die in der Rolle ihre Dialoge singen oder sind es auch eher so Song-Einlagen?
Nee, es sind Song-Einlagen, die kommen. Also sie fangen nicht einfach an zu singen und zu steppen über das, was sie gerade tun. Aber wie die Musik hier einfach in die Handlung eingewoben ist und wie stimmungsvoll die Songs, also nicht nur von der musikalischen, sondern auch von der textlichen Seite her, wirklich in die Szenen passen und immer wieder widerspiegeln. Es ist unglaublich emotional, aber halt so düster Joker-emotional. Das ist echt schon ganz, ganz große Kunst. Also ich habe da heute echt drin gesessen. Ich hatte ein bisschen Gänsehaut gehabt, weil ich dachte, also ich hatte null Erwartungen, weil ich auch dachte, ey, Jukebox-Musical, Joker, das kann echt nach hinten losgehen. Aber zur Beruhigung, wir werden sicherlich in der Sendung Anfang Oktober nochmal drüber sprechen, wenn der Film ins Kino kommt. Ich glaube, er kommt am 2. oder 3. Oktober. Ich freue mich morgen sehr. Ich habe gerade just in dem Moment, in dem wir hier reden, meine Interviewbestätigung bekommen. Ich werde nicht mit Joaquin Phoenix sprechen, aber mit Lady Gaga.
Ja.
Morgen. Und da freue ich mich echt sehr, sehr drauf. Und ihr könnt euch alle auf Joker Folie à deux freuen.
So, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Also neugierig gemacht hast du mich definitiv. Und ich möchte mich noch mal kurz gegen so ein allgemeines Musical-Bashing wehren. Es ist ja nun mal einfach allerhöchstens so, dass sich die allermeisten Musicals halt scheiße finde, aber heißt ja nicht automatisch, ne, dass die alle nix taugen. So, insofern große Spannung hier. Lady Gaga treffen morgen, mega. Ich meine, es ist ja, wenn ich das von hier aus der Entfernung mir angucke, ein ziemliches Schaulaufen der Diven gerade am Lido mit Angelina Jolie ist da, Nicole Kidman da, Kate Winslet. Was ist denn da gerade eigentlich am Start?
Ja, die sind natürlich alle schon wieder weg, ne? Die waren da, aber das erste Wochenende war tatsächlich fest in weiblicher Hand, ne? Angelina Jolie, wir haben letzte Woche auch darüber geredet, als Maria Callas in Pablo Larraíns Abschluss dieser Frauen des 20. Jahrhunderts Trilogie nach Jackie und Spencer, ein Film über Maria Callas, die Operndiva, und für mich ist Angelina Jolie wirklich eins geworden mit dieser Figur, also spielt Callas kurz vorm Tod, wie sie vollgepumpt mit Schmerzmitteln und Beruhigungsmitteln ihr Leben fragmentarisch, assoziativ nochmal so an sich vorbeiziehen lässt. An einer Stelle, und das passt eigentlich sehr gut auch zum Joker, sagt sie zu ihrem Bediensteten, der eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt ist, in der letzten Woche ihres Lebens ein Klavier von A nach B zu schieben. Sie würde ab sofort selbst entscheiden, was real sei und was nicht.
Ja, frag mal Brad Pitt, der wird das wahrscheinlich sofort unterschreiben.
Sie hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass es Ähnlichkeiten zu ihrer eigenen Biografie gibt, aber hat das so ein bisschen im Raum stehen lassen, was sie genau damit meint. Und da wurden auch tatsächlich so die ersten Oscar-Rufe schon laut für Angelina Jolie. Die gab's auch für Nicole Kidman, die, das wissen wir auch aus der Vergangenheit, ja auch so ein Faible für erotische Filme hat. Mit Eyes Wide Shut war sie auch schon auf dem Lido. Das ist noch länger her als sein Set-Visit bei Hell. Ja. Und es ist Baby Girl, ist ein Film von einer holländischen Regisseurin und Nicole Kidman spielt eine CEO einer Tech-Firma, die eine Affäre mit einem Praktikanten anfängt und das erste Mal in ihrer Unterwürfigkeit sexuelle Erfüllung findet. Antonio Banderas spielt ihren Ehemann und die erste Szene ist schon, ist eine Sexszene zwischen den beiden, also Mann und Frau, ehelich miteinander vereint und wir hören sie erstmal nur stöhnen. Dann kommt er und die Kamera steht Kopf, sie steht auf, geht ins Büro und holt sich zu einem Porno einen runter. Und dieser Film hat aber trotzdem, also der hat diesen weiblichen Blick, ja. Der ist unglaublich explizit, aber immer auf der Augenhöhe von Kidman. Und ich fand es sehr lustig, weil es einfach auch ein Film über sexuelle Unabhängigkeit ist. Und es gab bei uns in der Pressevorführung einen alten Italiener, der irgendwie immer in der ersten Reihe sitzt, der hat am Ende des Films geschrien, buh, und das sei ein Porno. Und das war irgendwie, hat den Film für mich nochmal besser gemacht.
Ja.
Weil es gezeigt hat, dass er ihn definitiv nicht verstanden hat.
Der alte weiße Mann fand ihn scheiße, wenn das kein Qualitätsurteil ist.
Ja, und das ist halt aber auch so, der alte weiße Mann versteht halt nicht, dass Frauen auch sexuelle Bedürfnisse haben. Aber ja. Das ist ein anderes Thema. Und wer mich hier auch tatsächlich sehr von den Socken gehauen hat, sind Tilda Swinton und Julian Moore, die im ersten englischsprachigen Film von Pedro Almodóvar, auch so ein junges Nachwuchstalent hier am Lido, zu sehen sind. Und das ist tatsächlich, es klingt ein bisschen paradox, ein sehr lebensbejahender Film über den Tod. Das ist ein Fest für die Augen, weil Almodóvar ja vor allem ein Meister der Ausstattung ist und der Farben. Und er lässt hier ganz unaufgeregt Julian Moore als Schriftstellerin eine alte, schwerkranke Freundin in den Tod begleiten. Und Moore und Swinton, die nehmen sich nie die Butter vom Brot. Die funktionieren und harmonieren nebeneinander her. Und das ist auch der Film, der hier tatsächlich, ich habe heute Morgen extra nochmal nachgeguckt, aktuell den Kritikerspiegel anführt.
So, kurze Nachfrage zum Thema Kritikerspiegel. Hast du schon irgendeinen Favoriten im Kopf bei dem, was du bisher gesehen hast?
Ich habe einen Favoriten. Das ist ein brasilianischer Film, I'm Still Here, der anhand von einer Familie von der brasilianischen Militärdiktatur erzählt. Der basiert auf den Erinnerungen des Sohnes von Ruben Paivas. Der ist 1970 vom Militär zum Verhör abgeholt worden und nie wiedergekommen. Und der Film erzählt aus der Perspektive der Familie, vor allem der Mutter, die wirklich ganz großartig gespielt wird von Fernanda Torres, sehr leise, sehr melancholisch, sehr nostalgisch und genau deswegen auch ganz eindringlich, auch weil es um die, also es geht um die Auswirkungen eines Unrechtsstaates, einer Diktatur und hat, obwohl er in den 70ern spielt, sowas total Gegenwärtiges und es ist so ein bisschen bitter, aber Venedig ist in den letzten Jahren immer so ein bisschen der Gradmesser für Themen gewesen. Die haben tatsächlich Themen in ihren Filmen aufgegriffen oder die Filme hatten Themen, die sie gezeigt haben, die dann im nächsten Jahr präsent waren und das ist hier als roter Faden, und da weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halte, das Thema Faschismus. Also das fängt wirklich an bei der Riefenstahl-Doku. Das geht über die Mussolini-Serie, die hier morgen läuft, und dann über den Film The Brutalist, der hier auch extrem gefeiert wurde. Eine 70mm-Kopie, also eine Flüchtlingsgeschichte, ein Einwandererdrama mit Adrian Brody erzählt. Und bis zu meinem zweiten Favoriten, ein Franzose, The Quiet Son oder Jouer avec le Feu, der wirklich von Rechtsradikalen in der Gegenwart erzählt, auch aus einer Familie heraus, diesmal aber die Täterperspektive, weil einer von zwei Söhnen ins rechte Milieu abrutscht und der Vater ihn irgendwie nicht zurückholen kann. Also das finde ich hier so ein bisschen ich möchte nicht sagen schlimm, aber ich habe ein bisschen Angst davor, was noch auf uns zukommt. Nicht auf der Leinwand, sondern im echten Leben.
Okay, bin gespannt, was da kommt. Lass uns von da switchen zum deutschsprachigen Kino in Venedig und zu Tim Fehlbaum und seinem September 5. Als Tim das letzte Mal bei uns zu Besuch war, im März 21, da hatte er seinen zweiten Kinofilm, Tides, auf der, wir nennen sie liebevoll, Corona-Berlinale dabei. Da mussten wir uns auch noch zum Spazierengehen verabreden, um überhaupt quatschen zu können. Interviews drinnen waren, überhaupt war gar nicht dran zu denken. Damals hatte es von Tims Debüt Hell bis zu Tides satte 10 Jahre gedauert. Und ich habe ihn noch scherzeshalber gefragt, was wir von ihm denn als nächstes sehen, ob er weiter so postapokalyptisch genretreu bleibt und warum es auf keinen Fall wieder 10 Jahre dauern wird.
Da könnte ich dir jetzt eine Antwort geben, die sage ich dir gleich auf dem Rückweg. weil wir uns irgendwie schon so lange kennen. Aber es ist ich finde, also ich freue mich immer wieder. Ich habe mich gefreut, vor einer Woche Tribes of Europe sehen zu können. Ich mag immer noch selber sehr gerne dieses postapokalyptisch-futuristische Genre. Höchstwahrscheinlich wird es eher etwas anderes werden. Eher etwas in die gegenteilige Richtung, nämlich in etwas Historisches und basierend auf etwas Echtem.
Ja. So, damals war es nämlich on the records noch sehr verklausuliert. Off hat es mir damals aber schon gesteckt, nämlich sein nächster Film sollte mit den Terroranschlägen bei den Olympischen Spielen 1972 in München zu tun haben. Und zack, liebe Anna, sind wir bei dir, sind wir in Venedig und sind wir bei September 5.
Ja, das ist ein Film, der hier in der die Orizzonti-Reihe eröffnet hat, also eine Nebenreihe. Viele wundern sich, warum denn ich im Wettbewerb lief, zumal der jetzt auch gerade schon eine Telluride-Premiere hatte, also das Festival nach Venedig läuft dann auch in Toronto. Und da habe ich jetzt einen Artikel aus dem Hollywood Reporter gelesen, dass der Film sogar Best-Picture-Potenzial bei den Oscars hat. Mhm. War ganz lustig, weil der Autor des Texts, des Artikels dann irgendwie schrieb, Tim Fehlbaum, a director I've never heard of. Es geht um den Anschlag, die Terroranschläge bei den Olympischen Spielen 72 in München. Und der Film ist aus einer Perspektive erzählt, nämlich aus der Perspektive der Sportjournalisten von ABC, die 22 Stunden lang live übertragen haben. Und wir sind quasi so ein bisschen als Fly on the Wall mittendrin dabei. Genauso wie Leonie Benesch, die spielt nämlich eine Dolmetscherin, die eigentlich vom Olympischen Komitee gestellt worden ist, die aber immer weiter, also die ist die Einzige, die Deutsch kann, ist eine Deutsche in diesem englischen Ensemble. Und die bekommt dann noch eine relativ große Rolle. Ich habe Leonie letzte Woche schon getroffen, einen Tag vor der Premiere. Wir saßen stilecht für Venedig am Pool vom Excelsior, weil das der einzige Ort war, wo man ungestört reden konnte. Und dann habe ich eben gesagt, Best Picture-Kandidat, wir erinnern uns, Leonie hat das gerade alles hinter sich. Ja. Die war nämlich letztes Jahr für einen Oscar nominiert, also der Film Das Lehrerzimmer von Ilka Katatsch war für einen Oscar nominiert. Und deswegen habe ich erstmal da angefangen, so von wegen, ne, hier jetzt Venedig. Schön und gut, aber du hast ja die Oscars eigentlich noch in Knochen.
Ja, ich habe nach L.A. im März ein bisschen Urlaub gemacht in L.A., 10 Tage. Und dann bin ich nach Hause gekommen und es war erstaunt, wie viel Live-Admin sich anhäufen kann, wenn man 9 Monate Dinge nicht machen kann, die man normalerweise erledigt. Und dann bin ich erstmal richtig, richtig krank geworden. Also so krank war ich nicht mehr, seit ich ein Kind war, glaube ich. Und ich glaube, ich war ganz schön erschöpft.
Aber wie hast du das erlebt? Das fing ja eigentlich auf der Berlinale an. Mhm. Du warst Shootingstar, du warst in der Schwarm, du warst in das Lehrerzimmer. Mhm. Und dann hat der Film eine Wahnsinnsreise genommen, die im Dolby Theater Anfang März endete. So im Schnelldurchlauf, was war das für ein Ritt?
Das war ein sehr, vor allem war es der unerwarteste Ritt aller Zeiten, weil es niemand von diesem Film erwartet hat. Ilka und ich, also mein Regisseur und ich haben danach auch, oder das ganze Jahr eigentlich immer wieder gesagt, müssten wir jetzt Branchen wechseln, weil so toll wird es nie wieder. Selbst wenn es nochmal, wenn wir nochmal mit einem anderen Film ähnliche Stationen durchmachen dürfen, ist es nie wieder so unwahrscheinlich und so wunderschön wie jetzt dieses unerwartete erste Mal mit diesem kleinen Film. Also es war schon alles sehr surreal. Und dass ich bei den Oscars war, das vergesse ich tatsächlich häufig, weil es so wenig mit meinem normalen Leben zu tun hat. Das ist wirklich, manchmal werde ich darauf angesprochen und dann habe ich so einen kleinen Moment, no, stimmt, das ist auch passiert, aber es war schon sehr unecht.
Aber erinnerst du dich noch dran oder ist es einfach komplett weg?
Ich habe schöne Erinnerungen an den Abend. Ich habe halt bis eine Woche vor L.A. noch gedreht. Also ich hatte, glaube ich, 3 Tage frei zwischen einem Film, den ich in Zürich gedreht habe. Ich war 2 Tage in Berlin und dann bin ich losgeflogen nach L.A. und dann ging es um Klamottenfragen und so. Das heißt, es war alles sehr Hals über Kopf. Aber der Abend an sich im Dolby Theater, sobald man einmal drin ist, ist super, super schön und lustig. Es war vor allem was witzig. Ich war so unterhalten. Das kenne ich von Awardshows im deutschsprachigen Bereich nicht.
Wir sehen ja immer nur das, was übertragen wird, wenn nicht irgendjemand auf dem Kabel steht, weil manchmal gibt es ja auch Bildaussetzer. Mhm. Was passiert aus der Perspektive von innen?
Also, so witzig? Ich hatte das Gefühl, dass ich auf einem Spielplatz sitze und all meine meinen Idolen zugucken kann beim Zirkus spielen.
Aber hast du das Gefühl gehabt, du bist Teil dieses Zirkus oder war das wirklich so ein Betrachten von außen?
Nee, das schaffen die schon ganz gut, die Amerikaner, dass sie einem dann so ein Gefühl geben von, man gehört dazu. Für den Abend haben wir dazugehört. Also es kannte uns keiner und wir waren auf jeden Fall der Kindertisch. aber das ist natürlich auch sehr befreiend, weil wir auch davon ausgegangen sind, dass The Zone of Interest gewinnen wird. War wirklich überhaupt keinen Druck auf uns, sondern wir saßen einfach wirklich da und haben genossen.
Ja, der Kindertisch ist meistens der beste.
Ja? Ja.
Insofern.
Das stimmt.
Wir sind natürlich nicht nur hier in Venedig am Pool des Excelsiors, um über deine Oscar-Erfahrung zu sprechen. Es ist natürlich das, was du schon seitdem sehr oft erzählt hast, weil wir ja quasi durch dich, durch euch, durch Ilka und deine Anwesenheit daran teilgenommen haben. Wir sind natürlich auch hier, um über September 5 zu sprechen, der neue Film von Tim Fehlbaum, der hier heute Abend, also heute ist Mittwoch, heute ist Eröffnungsabend, morgen Abend habt ihr Premiere und ihr eröffnet die Orizzonti-Reihe.
Ja.
Bist du jetzt nach all dem bei sowas noch nervös?
Bin tatsächlich nicht so nervös, wie ich es wahrscheinlich gewesen wäre, wäre das alles letztes Jahr nicht passiert. Ich habe ja gestern auch ein bisschen drüber gesprochen, auch mit Tim. Das Ding ist, dadurch, dass dieser Rummel nicht lange her ist bei mir, habe ich das Gefühl, es fällt mir nicht so schwer, da wieder einzusteigen und in Presse zu machen und sowas. Also es ist natürlich ein anderer Film, das heißt, die Sprache entwickelt sich noch und die Art und Weise, welche Themen man bespricht und wie man die bespricht, das ist alles, das formt sich ja jetzt erst oder das wird sich jetzt erst formen. Aber ich habe gemerkt, dass Tim doch sehr nervös ist und das ist natürlich klar, weil es ist erstens natürlich sein Baby noch viel mehr als meins. Und das einerseits und andererseits ist bei ihm natürlich die Lücke viel größer zu dem letzten Mal, wo er Rummel bedienen musste oder bedienen durfte. Und abgesehen davon ist es, habe ich auch das Gefühl, dadurch, dass es ein viel größeres Ensemble-Stück ist, das September 5, als das Lehrerzimmer, stehe ich auch nicht so sehr im Fokus. Also das ist auch irgendwie das recht entspannt.
Du bist die einzige Deutsche in diesem Ensemble, in diesem Ensemble amerikanischer Journalisten, ein französischer Techniker ist es noch und ein deutscher Handwerker, der einmal kurz ein sich weigert, die Kabel zu legen.
Ja.
Was war das für dich, was dich an der Figur gereizt hat?
Also mich hat vor allem das Buch gereizt. Das ist, ich gestern auch mit meiner Agentin besprochen, das ist tatsächlich das letzte Projekt, das noch über Simone Bär, die tolle Casterin, an mich herangetragen wurde, bevor sie dann verstorben ist. Und das Buch war halt ein Sog. Und ich hatte beim Lesen so ein bisschen das Gefühl, ich möchte gerne dabei sein. Abgesehen davon, dass die Rolle toll geschrieben ist, hätte ich wahrscheinlich auch zu was ganz viel kleinerem oder anderem Ja gesagt, weil es einfach selten ist, ein Buch zu lesen, in das man so reingesaugt wird. Ich mochte die Art und Weise, wie Tim über die Rolle gesprochen hat. Er hat gesagt, er möchte einen Problem Solver, eine Frau erzählen, die ohne großen Firlefanz einfach Probleme sieht, erkennt und löst und sich nicht groß erklärt. Und das mochte ich. Ich mochte irgendwie diesen praktischen Ansatz der Figur. Und ich habe mich in der Vorbereitung dann mit einer Dolmetscherin ein paar Mal getroffen und fand das auch spannend, irgendwie sie über ihre Arbeit sprechen zu hören.
Also es basiert natürlich auf wahren Begebenheiten, aber deine Figur ist quasi aus der fiktiven Fraktion oder hat es so eine Frau auch gegeben damals?
Es gab solche Frauen, aber die Figur Marianne Gebhardt ist ein Sammelsurium unterschiedlicher Menschen und es gehört der fiktiven Fraktion an, nicht wie Jeffrey Mason, den es tatsächlich so gab.
Hat es deine Recherchen im Vergleich zu deinen Schauspielkollegen, ich muss sie an dieser Stelle tatsächlich nicht gendern, weil es sind nur Kollegen. das war, wo ich so dachte, es ist schön, dass es wenigstens eine Frau gibt, aber es ist halt einfach ein Bild der Zeit.
Es ist total ein Bild der Zeit.
Wäre es natürlich unrealistisch gewesen, dann noch eine zweite oder dritte Frau reinzuschreiben.
Ja, wobei Georgina spielt ich habe ihren Namen gerade den Namen der Figur vergessen. Georgina, meine Kollegin, die Frau spielt, die Dinge ausschneidet, so reinhält.
Die Inserts immer macht.
Ja. Aber ich weiß, dass Tim wirklich gerungen hat und es ging immer wieder so, wo können wir noch eine Frau einbauen, ohne dass es unrealistisch wird. Und es ging einfach nicht, so eine totale Männerdomäne. Ich meine, Sports-News, würde ich behaupten, auch heute sind wahrscheinlich noch eher männlich dominiert.
Es ist ein bisschen im Wandel, also vor der Kamera zumindest, hinter der Kamera kann ich es, also von dem, was ich jetzt bei Olympia und mit SportkollegInnen, da weiß ich, da gibt es zum Glück endlich, dass auch ja mal Frauen Fußball kommentieren dürfen, etc. Aber hat es, dass deine Figur fiktiv war, im Gegensatz zu den anderen, deine Recherchen irgendwie beeinflusst oder verändert? Also wie bist du da rangegangen?
Nee, glaube ich gar nicht, dass die Recherche groß anders war. Ich weiß, dass Tim und ich besprochen haben, dass es vielleicht sogar hilfreich ist, wenn ich für Leseproben etc., wenn dann nur gegen Ende einmal kurz auftauche, weil wir so ein bisschen erzählen wollten, dass nicht nur die Tatsache, dass sie die einzige Frau ist, sondern auch, dass sie die Dolmetscherin, die vom Olympischen Komitee gestellt wird, ja doch eher eine Außenseiterin ist in diesem Studioraum. Und das heißt, ich meine, klar, sie hat ihren kleinen Arbeitsplatz, wo sie normalerweise sitzt, aber sie macht sich ja den im Laufe der Ereignisse zu eigen und ist ja eine Figur von außen.
Und als einzige Deutsche in diesem Team ist natürlich auch die Frage, die Last der Schuld auf deinen,
genau,
ist ja tatsächlich auf dir. Also da gibt es ja dann auch diese...
Die Szene am Ende.
Die Szene am Ende. Du warst 72, natürlich ähnlich wie ich, noch gar nicht auf der Welt.
Ja.
Was hast du über den Terrorakt vorher gewusst und wie hat es auch deinen Blick, also gerade aus heutiger Sicht ist das ja auch nochmal, nicht nur, dass gerade die Olympischen Spiele waren, sondern aufgrund der politischen Situation... Total spannend.
Ich wusste tatsächlich relativ wenig über dieses Attentat. Mir waren die Bilder bekannt von dem Mann auf dem Balkon. Das habe ich dann im Zug der Recherche oder beim Lesen des Drehbuchs mir das eingefallen, dass ich diese Bilder natürlich kenne. Ich habe dann einen ganz tollen Podcast gehört. Ich muss den Namen nochmal nachschauen, weil den werde ich öfter erwähnen. Der kam, glaube ich, vor 3 Jahren raus. Ich weiß nicht, vielleicht war der vom Bayerischen Rundfunk, wo die Tochter eines Polizisten, der involviert war, die jetzt Journalistin ist, sozusagen ihren Papa interviewt dazu, wie es war und uns so als ZuhörerInnen mit an die Hand nimmt. Und das finde ich total schockierend. Also ich wusste wenig über das Attentat von damals, auch als ich den Film neulich gesehen habe, also vor ein paar Wochen das erste Mal. Also meine Agentin und ich wurden ins Kino in Berlin eingeladen und durften uns den Film anschauen. Ist ja eine Weile her, dass wir den gedreht haben und sogar beim Schauen hatte ich nochmal so einen Moment von fuck, das ist tatsächlich so passiert. Es war wirklich so eine Shitshow und die Leute dachten wirklich, es wurde kurz angekündigt, dass alle überlebt haben. Also es ist so, ich hatte das alles selbst nach dem Dreh wieder vergessen.
Ja, ich fand auch total spannend, wie anders Medien damals überhaupt funktioniert haben. Also ich hatte auch diesen What-the-fuck-Moment, als sie angefangen haben, live zu übertragen und ich also dachte, ey, die gucken das doch vielleicht auch, bis dann auch tatsächlich
aber
im Newsroom
hatte man ja vorher noch nicht.
Der Groschen fiel und das ist ja irgendwie was ganz anderes als heute.
Ich kenne mich nicht gut aus in der Mediengeschichte, aber das, was mir gesagt wurde, ist, dass diese Berichterstattung und die Anzahl der Menschen, die zugeschaut haben, also nahe einer Milliarde Leute, die live zugeschaut haben.
Im Abspann irgendwo fällt mal 900 Millionen oder
das
sowas.
Das ist halt mehr, als die Mondlandung sich angeguckt haben. Ich kann mir schon gut vorstellen, was nicht meine Kollegen und so auch alle sagen, ist, dass es die Art und Weise, wie wir Nachrichten konsumieren, nachhaltig verändert hat. Und der direkte Link zu heute ist natürlich, dass wenn was passiert, halten wir das Smartphone drauf und filmen es. Die Fragestellungen sind dieselben damals wie heute. Und es hat immer damit zu tun, mit wem helfe ich, wenn ich das jetzt gerade streame. Wem nutzen die Bilder, die hier erschaffen werden? Das ist eine zeitlose Frage. Aber ich glaube, dass dieser Vorfall 72 war halt das erste Mal, dass sich das so in dieser Größe, dass das in der Größe passiert ist und die Leute sich das so plötzlich fragen mussten.
Hat das deinen eigenen Medienkonsum oder dein eigenes Medienverhalten irgendwie noch? Hast du das nochmal überdacht?
Ich mache wenig Bilder. Ich bin selten an Orten, wo Breaking News passieren. Ich nutze kein Social Media, von daher ich weiß es nicht genau. Also das ist eher eine Frage, glaube ich, die mich sowohl vorher als auch nachher begleitet. Das ist ja immer eine Frage von, wo wird Medienberichterstattung zu sehr zum Entertainment? Also das ist ja die Frage die Wahlen in den USA gerade, sind das wichtige Nachrichten oder ist das Entertainment? I don't know.
Also das Gefühl gehabt, dass als du jetzt so lange in L.A. warst, dass es da anders funktioniert als hier? Dass du dich vielleicht auch anders verkaufen musstest oder nochmal anders eine Rolle spielen musstest?
Nee, das nicht, weil das war immer alles im Rahmen von unserem kleinen Film vom Lehrerzimmer. Also das hatte ich nicht. Ich meine, die USA sind natürlich viel größer und der Zirkus ist da auch viel größer. Ich habe schon das Gefühl, dass wir in Deutschland uns anders glücklich schätzen können, was, ich möchte mal sagen, seriöse Nachrichten angeht. Also wir haben da schon mit den Öffentlich-Rechtlichen und auch mit gewissen Zeitungen, die ich einfach lese, andere Möglichkeiten, glaube ich, uns zu informieren, als wenn man als amerikanische Person den Fernseher anschaltet. Das ist, glaube ich, ja, ein Privileg, das wir da haben in Deutschland.
Aber als letztes Jahr der Schwarm rauskam, das Lehrerzimmer rauskam, hast du da eher gelesen, was geschrieben wurde oder hast du es weiträumig umschifft, weil...
Naja, als klar wurde, dass es wirklich sehr, sehr wenig Negatives zu lesen gibt, habe ich angefangen, alles zu lesen. Wir haben tatsächlich eine kleine WhatsApp-Gruppe, Ilka, Judith Kaufmann und ich, und die nennt sich Gute Morgen, Droge, Lehrerzimmer, weil wir irgendwann gesagt haben, das ist der beste Kick morgens, sich einen Artikel zu schicken, wo mal wieder toll über unseren Film gesprochen wird. Das haben wir eine Zeit lang recht exzessiv gemacht.
Ich glaube, ihr könnt zu September 5 auch eine WhatsApp-Gruppe gründen, ja? Denn ich glaube, dieser Film wird hoffentlich ähnlich erfolgreich werden. Vielleicht,
wir werden sehen.
Nicht bis zu den Oscars, aber ich habe drin gesessen und ich habe gedacht, ich habe lange nicht mehr einen, es ist ja irgendwie doch ein deutscher Film oder mit einem Schweizer Regisseur, ich habe lange nicht mehr einen deutschen Film auf Englisch gesehen, der sich so wenig nach deutschem schön. Kino anfühlt, weil ich wirklich dachte, das ist ein amerikanischer Thriller.
Ach toll.
Und ich habe hab ihn wirklich sehr gerne gemocht. Dir ganz viel Spaß morgen Abend bei der Premiere.
Vielen, vielen Dank.
Genieß es und dann sprechen wir uns hoffentlich zum nächsten Film wieder.
Ich freue mich. Vielen Dank.
Das ist eigentlich wirklich so ein schöner Kreis, der sich da schließt, auch wenn September 5 logischerweise erst an November 7 startet, also bis dahin müsst ihr euch damit noch gedulden, aber Tides von Tim Fehlbaum, habe ich geguckt, könnt ihr aktuell auf einigen Bezahlstreamern so für um die 4 Euro gucken und davor bitte unbedingt diesen fantastischen Debütfilm von Tim schauen, für den ihr eben nicht mal extra zahlen müsst.
Wo ist denn der hin?
Konnte ich nicht sehen.
Was hat denn alles mitgenommen?
Philipp, lass uns weiterfahren.
Er hat uns Sachen für mindestens eine Woche geklaut.
Das ist Hell von 2011, postapokalyptischer Thriller, der auf einer Erde spielt, die nahezu vollständig ausgetrocknet ist. Die Sonne verbrennt alles und die letzten noch lebenden Menschen, die bekämpfen sich verzweifelt und fast schon so The Walking Dead ähnlich auf der Suche nach einem Zufluchtsort und den letzten verbliebenen Frischwasservorkommen.
Im Zentrum stehen 4 junge Menschen, Hannah Herzsprung, deren jüngere Schwester Lisa Vicari gespielt hat. Die war da, glaube ich, gerade erst mal 13. Und dazu 2 junge Männer, die sich diesen Schwestern anschließen. Gespielt von Lars Eidinger und Stipe Ercek und die wirklich krassen Scheiß erleben auf ihrem verzweifelten, staubig verbrannten Roadtrip in so einem alten, zugestaubten und mit Pappe verdunkelten Auto, nur mit so kleinen Schlitzen, damit man selbst im Auto irgendwie nicht von der Sonne geröstet wird. Produziert damals als wirklicher Low-Budget-Debüt-Genre-Film von niemand geringerem als Roland Emmerich, den der Stoff und auch der junge Tim Fehlbaum damals schon überzeugt hatte. Und für den war das natürlich absolut Lotto.
Das ist natürlich für uns eine enorm große Hilfe. Und ich bin natürlich wahnsinnig glücklich darüber, gleich jemand, der für mich auch ein Vorbild ist, zu haben, der mich unterstützt bei dem Projekt. Und er war uns in der Vorbereitungsphase eine große Hilfe. Gerade zum Beispiel das mit dem Staub war so eine Sache, wo er wirklich gesagt hat, nein, das müsst ihr machen und so, ihr müsst da immer stauben. Und dann haben wir uns darauf eingelassen und darüber bin ich froh jetzt.
Da seid ihr ja auch schon wieder draußen. Irgendwie ist das so ein Ding mit Tim und den Interviews im Laufen.
Ja, das war halt wirklich 2010 auf Korsika. Meiner peniblen Archivierung sei Dank habe ich diese Reportage wirklich wiedergefunden auf irgendeiner Festplatte. Damals ein wirklich noch junger, also 27 Jahre junger und richtig schüchterner Tim Fehlbaum. 3 Tage war ich damals am Set, 3 Tage lang auf so einem korsischen Berg. Nur Staub und Asche um uns herum, 35 Grad im Schatten, unmittelbar nach einem Waldbrand da oben. Also wirklich bedrückend, dystopisch, realistisch für diesen Film. Perfekte Bedingungen eigentlich für so einen Postapokalypse-Thriller.
Ich werde fast ein bisschen wehmütig, denn so Auslands-Set-Besuche, eben wie zum Beispiel damals, haben wir heute kaum noch wegrationaliert, gibt's einfach nicht mehr. Wie viel wurde damals da gedreht?
Naja, du kennst das ja, ne? Also extrem wenig natürlich. Also das, wo wir da in diesem abgebrannten, staubigen Bergwaldabschnitt dabei sein durften, das lief am Ende auf eine einzige Szene raus.
Hier unten, wir müssen die Straße jetzt freiräumen, es ist 4:45. Wir gehen nach oben in Volvo Inn, machen da eine Probe oben.
15 Sekunden Film einer Fluchtszene am Ende, wofür wie immer sicher viel geplant werden musste, eingerichtet, vorbereitet, ausgeleuchtet.
Ja, und dazu, und das kannte ich wirklich von keinem anderen Set, auch noch eingestaubt. Also die Szenen mussten eingestaubt werden künstlich, damit diese ja, Glutsonne aus Riesenscheinwerfern produziert auch den gewünschten brennenden Effekt hatte. Und dafür hatten sie dort, das ist kein Witz, die Staubexperten unter den Kulissen und Requisite-Profis dabei.
Das ist ein spezielles Gesteinsmehl, was man normal hernimmt, um Komposthäufen zu verbessern und so weiter. Und das wird in diese Flugzeugventilatoren, Propellermaschinen, die umgebaut sind. Und da wird es davor gesiebt und fliegt dann als Wolke ins Set.
Wenn alles gut läuft, was macht ihr, wenn beispielsweise sich der Wind dreht?
Dann stellen wir die Maschine auf die andere Seite.
Schön war tatsächlich, dass bei so einem Dreh ja immer sehr viel Wartezeit ist. Ich habe damals mit vielen am Set sprechen können, so richtig in den Wagenburgen, wie man sich das so vorstellt, im Hintergrund, abseits der Szene, wo gedreht wird, aufgebaut, Kostüm, Requisite, Catering und so. Und von den Spielenden habe ich damals am meisten mit Hanna Herzsprung sprechen können, die den Staub und Dreck am Ende eines jeden Drehtags wirklich immer sonst wo sitzen hatte.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich schwerer als sonst, ja. Obwohl das Abschrubben immer eine Stunde dauert, wenn ich das sehr akribisch mache und eigentlich die Rolle ja damit abschrubbe, ist es auch, weil wir oft unterschiedliche Varianten drehen, so ein bisschen so. Also gerade was diese Angst und die Spannung angeht.
Werde ich tatsächlich nie vergessen. War also ein wirklich toller und spannender Setbesuch damals. 2010, 14 Jahre her, ich sag's nur.
Es hat sich schon auch krass was verändert über die Jahre, nicht nur unsere grauen Haare.
Ja, total. Also vor Steve Ercek hatte ich richtig Schiss, kann ich mich erinnern. Der war damals echt so Method-Acting-mäßig unterwegs, hat auch ausrichten lassen, er wolle auch so in den Pausen keinesfalls angesprochen werden, so wegen Interview am Set, weil er komplett in Character wäre. Der saß immer in so einem siffigen Kostüm-Hoodie in der Ecke, hat geraucht und sich missmutig in seiner Kapuze verkrochen. Oder auch Lars Eidinger, also heute wirklich ein lieber eine Stunde Filmfreund, gerne eingeladener Gast, kannte ich damals noch gar nicht. Der hatte gerade vorher erst einigermaßen aufsehenerregend in Maren Ades Debütfilm Alle anderen ja ein sehr fulminantes Berlinale-Debüt gefeiert. Das war, glaube ich, meine zweite Berlinale. Ich habe gar nicht wirklich mitgeschnitten damals den Film. Aber ja, der halt irgendwie auch noch einigermaßen unbekannt. Ich erinnere mich, dass ich den damals strange fand, habe ich noch so gedacht. Also nicht unnett, aber irgendwie auch sehr distanziert, hat sich dann irgendwie später geändert, als wir uns kennengelernt haben.
Und wo schließt sich nun der Bogen von Tim Fehlbaum 2010 bis 2024?
So, bei der Info, dass während Tims neuester, dritter Film, also gerade bei dir in Venedig läuft, ihr alle seinen ersten, nämlich genau diesen Hell von 2011, zu Teilen auf Korsika, in meiner Anwesenheit gefilmt, dass ihr den jetzt noch bis zum 26. September in der ZDF-Mediathek streamen könnt. Ist es nicht ein geiler Zufall? Also ihr guckt Hell im ZDF Video-on-Demand-Stream, dann guckt ihr Tides für 4 Euro bei irgendeinem der anderen und am 7. November geht ihr dann in September 5 ins Kino und seid damit komplett im Tim Fehlbaum-Game. Das war quasi mir dieser kleine Ausflug hier in die Archive wert.
So, dann habe ich jetzt als Rauschmeißer noch, ne? Ich habe ja schon mehrfach und bin auch nicht müde zu betonen, zu beklagen, dass es hier ja sehr wenig Interviews gibt, bis auf Lady Gaga morgen. Aber mit den Deutschen habe ich natürlich gesprochen, ne? Und es ist ja noch ein Deutscher hier, nämlich Albrecht Schuch, auch ein lieber eine Stunde Filmfreund. Der hat mich auch gestern noch fröhlich winkend auf dem Fahrrad begrüßt, als wir aufeinander vorbeifahren. Er hatte komischerweise einen Regenschirm in der Hand, aber vermutlich gegen die Sonne, weil es ist hier nach wie vor ähnlich heiß wie in Hell. Albrecht hat den Film Peacock, das ist das österreichische Debüt von Bernhard Wenger, der lief hier in der Kritikerwoche, hat aktuell noch keinen Kinostart, der wird ganz sicherlich noch kommen, aber weil wir natürlich in Venedig gesprochen haben, auch ein bisschen über das Festival und der Film eine bitterböse Gesellschaftssatire ist, Schuch spielt da einen Typen, der bei so einer Rent-a-Friend-Firma arbeitet Begleitung für jeden Zweck anbietet und irgendwann mit diesem ganzen Leben überhaupt nichts mehr anfangen kann, so ein bisschen im Stil von Triangle of Sadness, also auch vom schwarzen Humor und weil das Interview einfach zu schön ist, als dass es jetzt rumliegt, weil wir waren eben bei Method Acting und Steve Aircheck, da hat er nämlich auch was zu sagen, haue ich das hier jetzt einfach noch als Abschiedsgeschenk, bevor ich morgen Abend zurückfliege, für dich mit raus.
Schön, dass du da bist, hier auf dem Lido, mit der Cola-Dose im Nacken. Ich würde sagen, es ist das heißeste Filmfestival, auf dem du je warst, oder?
Aber hallo, voll.
Wie?
Sogar die Italiener sagen, es ist krass.
Also ich komme seit fast 20 Jahren her und habe das auch so noch nie erlebt. Normalerweise regnet es abends immer und dann kühlt es halt wenigstens ein bisschen ab, aber das ist dieses Jahr gar nicht der Fall. Ihr hattet gestern die Weltpremiere, oder?
Ja.
Wie war's?
Das ist immer alles. Ich mag dann immer lieber die zweite und dritte Vorstellung, weil man das gar nicht fassen kann. Das ist natürlich schön, aber es ist auch überwältigend, weil dann sind alle da vom Team, aber man muss natürlich auch viel sprechen, irgendwie repräsentativ auftreten oder Dinge tun wie Interviews und über den Teppich und Fotos. Und deswegen kommt man gar nicht dazu, diese ganzen Teammitglieder überhaupt gehörig zu sprechen und zu feiern. Das schafft man dann im besten Fall am Abend, wenn alles ein bisschen runterkühlt von der Aufregung her. Und trotzdem war es total cool. Mega.
Aber schleichst du dich da nochmal rein? Also der läuft ja noch ein paar Mal.
Ja, hatte ich heute Abend überlegt. Ich finde es dann immer ehrlicher.
Heimlich oder dass die Leute wissen, dass du da bist?
Nee, heimlich. Also die wollen mich nochmal irgendwie da offiziell irgendwie, aber eigentlich einfach nur dann mal so reinzugehen, hatte ich heute tatsächlich überlegt.
Fällt dir das mittlerweile leichter, über deine Filme zu sprechen und diesen ganzen Zirkus drumherum nach den Dreharbeiten mit Premiere, roter Teppich, die ein oder andere Preisverleihung, die immer auf dich zukommt?
Ich glaube, die Erfahrung macht total was, voll. Also es ist nicht mehr so diese schwindelerregende Aufregung oder so, wo man dann teilweise nicht mehr reden kann, so aufgeregt ist man. Aber es hat natürlich auch, hängt immer davon ab, wie es stattfindet, wie man dort begegnet, ne? Wie man sich mit den anderen versteht oder nicht, wie man miteinander umgeht. So. Also das hat natürlich auch immer einen großen Einfluss darauf, wie sowas abläuft und ob es Spaß macht und ob man die richtigen Worte findet oder so. Das ist bei 35 Grad mal total einfach und mal total schwer, ob nun im Englischen oder im Deutschen. Das spielt am Ende dann keine Rolle.
Was war es hier am Drehbuch oder am Setting, an der Situation, die dich hat unbedingt teilhaben lassen wollen an einem österreichisch-deutschen Regiedebüt?
Na, erstmal habe ich gedacht, das ist so ein Film, den würde ich mir sau gerne angucken, weil der total meinen Filmgeschmack einfach getroffen hat, so auf Grundlage dessen, was ich dort quasi gelesen habe. Und dann dachte ich natürlich im zweiten Moment, okay, aber dann wäre es doch besser, wenn ich da eigentlich gar nicht zum Casting gehe. Deshalb.
Wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen.
Ja. Nein, na klar, hatte ich total Lust und ich war einfach auch total fasziniert, dass da jemand ist, der so präzise so ein Ding dahin schreibt, einfach wie Bernhard das gemacht hat mit seinem Drehbuch. Und dann dachte ich, hey, komm, also let's go, jetzt lernen wir den mal kennen, machen wir mal ein Arbeitstreffen. Und das war ziemlich, ich habe überhaupt gar nichts kapiert bei dem Casting, weil das Erste, wo ich immer ansetzen kann, nachdem ich so ein Drehbuch gelesen habe und wenn es noch nicht irgendwie Monate der Vorbereitung und sowas gab, ist erstmal ganz einfach so das emotionale Extrakt, was ich daraus filtere. Was natürlich problematisch ist bei einem Charakter wie Matthias, dessen Emotionen irgendwie nicht so anwesend sind, die irgendwo weit unten in seinem Selbst gut versteckt sind, vergraben, eingesperrt, zugemauert, was auch immer, zu denen er keinen Bezug mehr hat oder zu denen er den Bezug verloren hat. Und deswegen wusste ich gar nicht, wie es eigentlich stimmt. Also wird man dann traurig darüber, dass man zu seinen Emotionen keinen Zugang mehr hat, aber dann ist es ja schon wieder eine Emotion. Also das waren so die ersten stolpersteine Fragen. Und dann habe ich gemerkt, ja, wir müssen permanent im Gespräch quasi ein Vokabular gemeinsam finden, Bernhard Wenger, der Regisseur und ich, was das jetzt bedeutet. Was bedeutet es denn, keinen Bezug zu seinen Gefühlen zu haben? Was bedeutet es denn, charakterlos zu werden oder zu sein? Und so haben wir uns vorgearbeitet und verschiedene Bilder gefunden, von Robotern bis zu verschiedene Situationen, die man dann schafft, um irgendwie Gleichnisse zu schaffen, um so Aha-Momente zu kreieren. Und ich habe viel an Echo gedacht, an so was sehr Verzögertes, wie, keine Ahnung, 40 Grad, aber man ist trotzdem total happy, wie so irgendwie so, wie so ein Astronaut, der so rumschwebt und das Ganze, dieses schwebende Gefühl, nicht Fuß zu haben, das passiert irgendwie im Kopf, in den Gedanken oder so. Verschiedene Ansätze.
Aber ich habe dich trotzdem immer als Schauspieler wahrgenommen, auch bei diversen Set-Visits, die in der Rolle total versinken. Und hier habe ich mich jetzt tatsächlich gefragt, du hast es gerade schon angerissen, dieses Emotionslose. Für dich als Schauspieler geht es darum, deine Emotionen auf der Leinwand zu zeigen. Wie war das jetzt hier genau, das nicht zu dürfen? Was hat das mit dir gemacht?
Dass ich mich, ja, wahrscheinlich, ich habe innerlich immer wahnsinnig geschrien, weil ich das kaum aushalten konnte, dass dieser Typ sich nicht verhält, dass er keine Haltung hat, dem Ding gegenüber, seine Meinung nicht äußert, sein Bedürfnis nicht äußert, seine Grenzen nicht sagt. Immer nur der People-Pleaser, der sehr wird, der zuarbeitet ist irgendwie, der reagiert. Das war ich also überhaupt nicht gewohnt in meiner Arbeit mit irgendwelchen Charakteren vorher. Also da kommt jemand in den Raum und der heißt Matthias in Pfau und es würde keiner registrieren, dass da jemand reinkommt. Das ist wie so ein Blatt Papier, was da reinschwebt, auf dem Tisch landet und beschrieben werden will. Und dann, ja, dann hat es endlich mal eine Note, dann hat es endlich mal eine Information oder einen Charakterzug. Ganz strange. Ich habe das immer abschütteln müssen am Ende des Tages. Und wir haben in Wien gedreht und da findet immer so ein wahnsinnig tolles Tanzfestival, Impulstanzfestival statt. Und das ist ja im Prinzip das Gegenprogramm zu dem, was bei Matthias stattfindet. Er hat keine Impulse, denen er folgen würde. Ja, wenn die denn mal kämen, dann würde er sie sofort unterdrücken. Und das hat mir mal ganz gut die Möglichkeit gegeben, so mich wieder, also ihn, Matthias, abzuschütteln und mich wieder in mich hinein zu tanzen oder zu bewegen oder zu, ja, moven.
Diese total oberflächliche Welt, in der er, die er reingemietet wird. Ich fand diese Szene, dieser Kunstdiskurs, wo er einfach irgendwas sagt und ihm alle zustimmen, weil selber keine Ahnung davon hat, aber Hauptsache wichtig tun etc.
Ja.
Ist das so eine Welt, die dir immer noch fremd ist oder kannst du mit der was anfangen mittlerweile?
Also klar kann ich also damit was anfangen im Sinne von, dass mir das begegnet, dass ich mich in Teilen in dieser Welt bewege. Am Ende ist es immer das, was man daraus macht, glaube ich, ne? Und wie man sich dazu verhält oder wie man sich dem Ganzen auch entzieht. Entscheidungen, die getroffen werden. Und hey, die Welt umgibt uns ja permanent. Also man kann das kleiner und größer ziehen, aber also wir machen es alle auch bis zu einem bestimmten Teil mit, auch wenn es vielleicht nicht ganz so drastisch und dystopisch ist wie im Film, aber ich glaube, es ist immer gut, und das versuche ich bei meinen Filmen immer, wenn ich von Menschen spreche und nicht über Menschen, dass ich mich auch selber frage, na, wo sind denn jetzt die Gemeinsamkeiten zwischen dem Typen da und mir, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, weil man sich bewusst wird, da habe ich aber auch irgendwie meinen Fuß in der Tür oder mein Beitrag, den ich da irgendwie leiste oder meine Selbstdarstellung, die mir an der oder dort Stelle, an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann auch plötzlich auffällt, auf die ich eigentlich sonst keinen Bock habe oder die ich sonst kritisieren würde bei anderen, ne? Oder allein dieses Verlorensein nach bestimmten Rollen, diese Traurigkeit, diese Wut, dieses schale Gefühl, Taubheit oder so, bis hin zu leichten Depressionen oder so. Das kenne ich aus der Vergangenheit, als ich noch nicht Wert darauf gelegt habe oder noch nicht wusste, erfahren musste, dass es genauso wichtig ist, eine Nachbereitung zu machen nach einem Tag mit einer Rolle oder nach einer getanen Arbeit am Ende eines Filmdrehs. Mindestens, wenn nicht sogar noch wichtiger als die Vorbereitung. So, das Entpuzzeln, das Entstricken von den Charakterzügen des Charakters und meinen eigenen. Ne? So, und das passiert ja auch Matthias auf eine Art. Er vergisst eben auch den Schalter umzustellen. Ich hatte vorhin ein gutes Gespräch mit Kollegin von dir, die das auch meinten. Ja, eigentlich ist es doch was für jeden, und denke ich auch. Ich spreche auch immer wieder mit Lehrern, Freunden von mir, die das auch immer denken. Eigentlich müsste so eine gewisse Ritualbox jeder parat haben, der ja einer gewissen Rolle oder eben gewisse Sachen auch nicht stattfinden lässt durch seinen Beruf. Sich bewusst machen am Ende des Tages, aha, das war jetzt das und das, das waren jetzt gewisse Seiten, die ich bedient habe und andere wurden ausgeblendet. Jetzt hier, das war's. Schönen Tag noch, hier bin ich. So.
Seit wann machst du das? Also wann hast du das gelernt?
Nach dieser NSU-Geschichte, oder? Nach diesem krassen Auseinandersetzen mit diesem ganzen Komplex und vor allen Dingen Uwe Mundlos, ist mir ein Jahr später klar geworden, dass ich eine Nachbereitung dicke nötig gehabt hätte. Das hat sich geäußert durch Traurigkeit, ich hatte keinen Bock mehr auf den Beruf, weil ich plötzlich Angst hatte, dass wieder so ein Gefühl stattfindet von Leere, von Traurigkeit, von, ja, dann wird man irgendwie nölig anderen gegenüber und alles und weiß gar nicht, woher es kommt und nölig sich selbst gegenüber. Und dann habe ich realisiert, okay, let's go, let's do it. Hat mir leider keiner gesagt, in 4 Jahren Studium. Wird mir nicht beigebracht in den tausenden Workshops, die ich zusätzlich noch besucht habe. Und seitdem rede ich drüber. Und heute habe ich eine Journalistin auch getroffen aus Polen, die gibt dazu, die selber einen Psychologie-Background auch noch hat, also neben dem journalistischen Arbeiten, und die gesagt hat, sie redet darüber. Finde ich mega spannend. Sofort connected, muss man drüber sprechen, weil früher wurde mit dem sogenannten Method Actor Profit geschlagen. Es war ein unique selling point, oder ein selling point zumindest. Also eine Geldmacherei. Ja. Oh krass, der hat sich da so und so. Und wir wissen, wie viele vielleicht auch, weil wir in dieser Gesellschaft nicht zugelassen haben, dass es wichtig oder okay in Anführungsstrichen ist, eben Makel zu haben oder dass es auch was kostet oder dass es das und das ist. Und ja, bei Makellosigkeit sind wir natürlich auch gleich wieder bei dem Film. Also dass man die Makel auch bitteschön umarmen sollte und nicht ausblenden sollte. Wenn man sie permanent ausblendet, dann wird es ungesund. Es ist Arbeit, mit sich zu arbeiten, mit seinem Partner und seiner Partnerin zu arbeiten, Demokratie, all das tut auch mal weh und kostet und ist nicht immer nur ein schönes Abziehbild.
Es tut mir total leid, dass ich jetzt schon die letzte Frage stellen muss, aber wir sind quasi auch schon über der Zeit, aber ich habe mir gerade nochmal schnell deine Filmografie, bin ich überflogen, und korrigiere mich bitte, was ist deine erste Komödie, oder?
Ich korrigiere dich. Neue Fahr Süd.
Ah, stimmt.
Was für ein geiler Klassiker.
Oh, letzte Woche erst Sven Regner interviewt.
Cool. Ah, mega. Nee, das war, also kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich liebe diesen Film nach wie vor sehr. Hermine Hundgeburt, Regie. Friedrich Lauer in der Hauptrolle. Miriam Stein und Robert Quistek.
Ich korrigiere deine erste komödiantische Hauptrolle. Weiß nicht, da dann auch mal schön ein bisschen über die Stränge schlagen zu dürfen in der einen oder anderen Szene?
Naja, über die Stränge zu schlagen, habe ich das dürfen? So hat sich das angefühlt zumindest.
Der Hochzeitsempfang.
Das war ja auch eine sehr gedeckte Form.
Ja,
ne?
Das brennende Golfkart direkt am Anfang.
Ja, aber auch das war ja...
Ja, okay.
Das Befreiendste, sage ich dir, war die Szene im Konzerthaus.
Ja, okay.
Das war am wenigsten... Da konnte ich am wenigsten zurückgehalten werden. Da konnte mir am wenigsten gesagt werden, so und ganz genau so und so und so. Das war das Befreiendste.
Das lassen wir jetzt einfach als kleinen Teaser stehen. Alle, die den Film dann gucken werden, wenn er rauskommt,
ja,
werden sich an unser Gespräch erinnern. Vielen Dank, Albrecht.
Danke auch.
die liebe Frau Wollner fleißig wie ein Bienchen am Lido in Venedig. Habe ich das eben richtig mit einem Ohr so halb gehört? Morgen ist der ganze Spuk für dich schon zu Ende?
Ja, morgen Abend nach dem Interview mit Lady Gaga werde ich zurückfliegen, weil ich am Freitag in Berlin Interviews habe. Da gibt es wenigstens noch welche, aber es sind irgendwie nur zwei Wettbewerbsfilme, die ich verpasse und das ist verschmerzbar.
So, umso mehr freue ich mich auf deine Rückankunft. Fliegen Sie bitte vorsichtig, Frau Wollner. Immer schön oberhalb der Wolken, so. Oder was wünscht man sich da? Ich glaube, so sagt man.
Ich gebe mein Bestes. So.
Lasst es euch gut gehen damit. Macht uns keinen Blödsinn. Passt schön auf euch auf. Guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.